Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Unsere Themen. Schon gewusst, dass ungebetene Gäste ungemein teuer sind? Das Geräusch des Monats und die Zukunft der Energie. Unsere Themenreihe zum Wissenschaftsjahr 2010. Heute in die Erde statt in den Himmel. Unterirdische Speicherung von CO2 soll das Klima schützen. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Die vielen Tonnen CO2, die Industrie und Kraftwerke produzieren, werden seit Jahrzehnten in den Himmel geblasen. Dort allerdings schaden sie dem Klima. Wie man CO2 auch nach unten statt nach oben bringen könnte, erfahren Sie gleich in unserem Schwerpunktbeitrag. Vorher hören Sie wie immer unser Geräusch des Monats.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Worum es sich bei diesem Geräusch handelt, erfahren Sie am Ende des Podcasts. Doch nun zu unserem Schwerpunktbeitrag.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Der steigende CO2-Gehalt der Atmosphäre ist eine wesentliche Ursache für die weltweite Klimaerwärmung. Der größte Anteil der Kohlendioxidemissionen stammt von Kraftwerken, die fossile Energieträger wie Erdgas oder Kohle verfeuern. Dass solche Kraftwerke CO2 erzeugen, lässt sich nicht vermeiden. Allerdings ließe sich verhindern, dass das CO2 in die Atmosphäre gelangt, wenn man es unterirdisch speichert. Ob die Speicherung von CO2 in unterirdischen Gesteinsformationen dauerhaft und sicher möglich ist, wird im brandenburgischen Ketzin wissenschaftlich untersucht. Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums Potsdam, dem Deutschen Geoforschungszentrum GFZ, pumpen dort reines CO2 in den Untergrund und beobachten mit modernster Messtechnik, wie sich das Kohlendioxid unter der Erde verhält. Mehr dazu von Erich Wittenberg.
In dem kleinen Ort Ketzin in Brandenburg gibt es viel Platz. Und das nicht nur über, sondern auch unter der Erde. Spezielle Sandsteinformationen in 400 Metern Tiefe dienten dort seit Ende der 60er Jahre bis zum Jahr 2004 als unterirdischer Speicher für Erdgas. Unterhalb dieses ehemaligen Gasspeichers gibt es eine ähnliche geologische Formation, die mittlerweile der Wissenschaft dient. Forscher des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam pumpen dort seit 2008 reines CO2 in den Untergrund. Geleitet wird das Projekt von Dr. Michael Kühn. Er und seine Kollegen wollen herausfinden, ob es möglich ist, CO2 dauerhaft unterirdisch zu speichern.
Unser Ziel, was wir erreichen wollen, ist zu untersuchen, festzustellen, ob die CO2-Speicherung langfristig und sicher möglich ist, um so durch die Emissionsreduktionen, die damit einhergehen, etwas Gutes für das Klima zu tun.
In Deutschland verlassen pro Jahr durchschnittlich 382 Millionen Tonnen CO2 die Schornsteine, die allein durch die Energiewirtschaft erzeugt werden. Durch vermehrten Einsatz regenerativer Energien können diese enormen CO2-Emissionen zwar verringert werden, dennoch wird man noch einige Jahre Energie durch die Verbrennung von Kohle und Erdgas erzeugen müssen, um den Energiebedarf zu sichern, vor allem in den Schwellenländern, die noch lange auf Kohle angewiesen sein werden. Man könnte jedoch verhindern, dass das dabei anfallende CO2 in die Atmosphäre gelangt, indem man es aus den Kraftwerksabgasen abtrennt und dann unterirdisch speichert. Diese Speicherung wird in Ketzin wissenschaftlich untersucht, im Moment jedoch nicht mit industriellem, sondern mit lebensmittelreinem CO2.
Das CO2 wird bei uns per Lkw angeliefert, weil es bislang eben vergleichsweise geringe Mengen sind. Wir brauchen nicht so viel, um unsere Forschung durchzuführen. Und dieses zunächst verflüssigte CO2, das wird in den gasförmigen Zustand gebracht und dann mit Pumpen über die Verrohrung in den Untergrund gepumpt. Also wir verwenden ganz normale Pumpen, Gaspumpen, um das CO2 dort unten reinzubringen.
Insgesamt gibt es in Ketzin drei 800 Meter tiefe Bohrungen. Zwei davon sind Beobachtungsbohrungen für Messungen und nur eine ist die sogenannte Injektionsbohrung. Durch sie wird das CO2 in eine Speicherformation gepumpt, die sich in 630 bis 650 Metern Tiefe befindet. Dabei handelt es sich nicht um einen Hohlraum, sondern um porösen Sandstein.
Diese porösen Sandsteinreservoire, die sind im Untergrund eigentlich immer mit Wasser gefüllt. Und dieses Salzwasser, was sich dort befindet, das schieben wir weg. Wir holen es nicht raus, sondern wir bringen das CO2 dort hinein und drücken das Salzwasser weg. Dadurch braucht man erhöhte Drücke, um das CO2 dort runterzubringen, weil wir CO2 einleiten an eine Stelle, wo schon was ist. Ohne Druck bekommt man das nicht hin.
Mit hohem technischen Aufwand überwachen die Wissenschaftler das eingespeicherte CO2, letztendlich um herauszufinden, ob der unterirdische Speicher sicher und dicht ist.
Im Vordergrund steht bei unseren Untersuchungen die geophysikalischen, die geochemischen Messmethoden, um zu sehen, wie verhält sich das CO2 im Untergrund, wie breitet es sich aus, sind unsere Überwachungsmethoden jetzt schon in der Lage, auch das CO2 zu beobachten, wo befindet sich in dem Reservoir wie viel CO2. Diese Messmethoden zu testen und weiterzuentwickeln, das ist unser Fokus und wir haben sehr erfolgreich zeigen können, dass wir die von uns sogenannte Tomographie des Untergrundes mit den Methoden, die wir verwenden, wirklich durchführen können.
Mit ihren ausgefeilten Verfahren sind Michael Kühn und seine Kollegen in der Lage, selbst kleinste Mengen CO2 zu überwachen. Die positiven Erfahrungen in Ketzin ermutigen sie, weitere Schritte zu gehen. Zusätzliche Bohrungen sind geplant, um auch die oberen Deckschichten auf eventuelle Veränderungen zu überprüfen. Zudem soll nun auch industrielles CO2 in Ketzin gespeichert werden. Weitere Aufschlüsse erwarten die Helmholtz-Forscher von einem weiteren Projekt in der Altmark bei Salzwedel. Dort soll CO2 aus einem Pilotkraftwerk des Energieversorgers Vattenfall eingebracht werden. Das Kraftwerk mit dem Namen Schwarze Pumpe liegt bei Cottbus und ist derzeit das einzige Kraftwerk, das in der Lage ist, größere Mengen CO2 abzutrennen und zur Verfügung zu stellen.
Das, was anders ist im Vergleich zu Ketzin, ist die Geologie. In der Altmark handelt es sich um eine ehemalige Gaslagerstätte, aus der wird seit Ende der 60er Jahre Gas gefördert. Diese Gaslagerstätte ist fast leer und das Forschungsprojekt soll nun untersuchen, inwieweit man durch das Einbringen von CO2 mehr Erdgas noch fördern kann, also die letzten Reste Erdgas aus der Lagerstätte noch herauszuholen und gleichzeitig zu untersuchen, wie verhält sich grundsätzlich CO2 in so einer Gaslagerstätte, weil Gaslagerstätten potenzielle CO2-Speicher sind.
Bis 2015 soll wissenschaftlich geklärt sein, ob die unterirdische Speicherung von CO2 auch in großem Maßstab durchführbar ist. Doch eines ist bereits heute klar: Die Speicherkapazitäten des Untergrunds sind nicht unbegrenzt. Selbst wenn es gelänge, sämtliches CO2, das normalerweise durch Industrie- und Kraftwerksschornsteine an die Luft gelangt, abzutrennen und zu speichern, wären die unterirdischen Lagerstätten, zumindest in Deutschland, nach einigen Jahrzehnten voll. Diese Übergangszeit jedoch könnte es uns ermöglichen, andere Energieformen so weit zu entwickeln, dass wir nicht mehr darauf angewiesen sind, unsere fossilen Ressourcen zu verbrennen.
Von der unterirdischen CO2-Speicherung und der Chance, damit dem Klima zu helfen, kommen wir nun zur belebten Natur, genauer gesagt zu reisefreudigen Tier- und Pflanzenarten.
Schon gewusst, dass ungebetene Gäste ungemein teuer sind?
Alles hat seinen Preis. Das ist nur recht und billig. Manchmal aber bleibt einem doch der Mund offen stehen, wenn es ums Bezahlen geht. Oder hätten Sie gedacht, dass die chinesische Wollhandkrabbe in Deutschland mit bis zu 85 Millionen Euro zu Buche schlägt? Oder dass Großbritanniens Landwirtschaft für einen Haufen Insekten und Spinnen rund 2,8 Milliarden Euro bezahlt?
Wie wir Menschen sind heute auch Tiere und Pflanzen mobil. Von Natur aus eigentlich woanders zu Hause, kommen eingeschleppte Arten ihre neue Wahlheimat nicht selten teuer zu stehen. Haben sie sich erst einmal eingelebt, können die tierischen und pflanzlichen Umzügler an ihren neuen Wohnorten echte Quälgeister sein. Natürliche Feinde haben sie kaum und bei günstigen Umweltbedingungen vermehren sie sich womöglich scharenweise. Dann ist Gefahr im Verzug. Die Neubürger verdrängen heimische Arten, sie pflanzen sich mit ihnen fort oder rotten sie sogar vollständig aus. Sie fressen den Landwirten die Feldfrüchte weg oder stecken diese mit ungeahnten Keimen an.
Helmholtz-Forscher haben zusammen mit anderen Umweltwissenschaftlern nun eine Hitliste erstellt, welche der zugezogenen Eindringlinge die Umwelt am meisten schädigen und welche uns am teuersten kommen. Für knapp 1100 Arten haben sie ökologische und für rund 1350 Arten wirtschaftliche Auswirkungen dokumentiert.
Die chinesische Wollhandkrabbe etwa hat die Kassen seit ihrer Ankunft schon um runde 85 Millionen Euro geleert. Der bis zu 30 Zentimeter große Krabbengigant reiste Anfang des 20. Jahrhunderts vermutlich im Ballastwasser von Schiffen über den großen Teich. Hier steht sie außer bei Möwen auf keinem tierischen Speiseplan. Umgekehrt war der Tisch für den fernöstlichen Besucher reichlich gedeckt. Die gepanzerten Zangentiere fressen Anglern die Köder vom Haken, zerschneiden deren Netze und schnappen ortsansässigen Fischern die Beute weg. Zwar landet die Wollhandkrabbe inzwischen ihrerseits als Delikatesse im Gourmet-Restaurant, dennoch übertrifft der Verlust bislang jeden Erlös.
Auch die Beifußambrosie zieht uns gekonnt Geld aus dem Portemonnaie. Das ursprünglich amerikanische Gewächs zeigt Allergikern und Krankenkassen, was Pollenflug wirklich heißt. Jedes Jahr treibt das Kraut, gegen das kein anderes gewachsen scheint, die Gesundheitskosten um etwa 32 Millionen Euro nach oben.
Bisher ist schätzungsweise nur etwa ein Zehntel der Arten mit Migrationshintergrund bekannt. Besonders Europa hinkt hinterher, den tierischen und pflanzlichen Gästen einen Einbürgerungspass auszustellen. So lassen sich die meisten Kosten durch Wollhandkrabbe und Co. noch gar nicht beziffern. Dramatisch sind sie aber allemal und üblicherweise kaum klein zu kriegen. Herr Ober, Zahlen bitte.
Langsam nähern wir uns dem Ende dieses Podcasts. Doch vorher kommen wir nochmal zurück zum Helmholtz-Zentrum Potsdam, dem Deutschen Geoforschungszentrum GFZ. Denn von dort stammt unser Geräusch des Monats, auch wenn es weniger mit CO2-Speicherung zu tun hat. Was Sie hier gehört haben, ist ein sogenannter magnetostriktiver Aktuator. Entwickelt wurde das Gerät vom Deutschen Geoforschungszentrum für den Tunnelbau. Dieser Aktuator ist ein Zylinder aus Edelstahl, der in diesem Fall ungefähr einen Meter groß ist. Mit seiner Endplatte kann er Schallwellen direkt in Gestein oder Felsen abgeben. Das Gestein transportiert die Schallwellen. Ähnlich wie beim Echolot können die Wissenschaftler feststellen, ob der Schall auf Hindernisse stößt. Damit können zum Beispiel Tunnelbauer herausfinden, was beim Graben auf sie zukommt. Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Im nächsten Monat geht es weiter mit unserer Serie zum Thema Energie. Wir hoffen, dass Sie wieder dabei sind. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.